Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Gerade wurde bekannt, dass der Pipeline-Bauer Friedrich Vorwerk erst kürzlich das Ziel einer Cyberattacke wurde. Mithilfe von sogenannter Ransomware wurden weite Teile der IT des Unternehmens lahmgelegt, verbunden mit einer hohen Lösegeldforderung, auf die das Unternehmen nicht einging. Und der Fahrradhersteller Profete rutschte Ende vergangenen Jahres wegen einer Ransomware-Attacke sogar in die Insolvenz, weil Kapitalgeber nicht mehr bereit waren, weiteres Geld nachzuschießen. Über den Mittelstand im Fadenkreuz von Cyberkriminellen spreche ich heute mit Markus Heinrich, dem Gründer und CEO von Agilimo Consulting. Herr Heinrich, selbst Interpol sieht die Cyberkriminalität zusammen mit Finanzkriminalität als die größte Bedrohung zurzeit an. Warum sehen das offenbar viele Verantwortliche in Unternehmen noch anders?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Die Bedrohung ist extrem hoch im Moment. Die ist natürlich seit letztem Jahr, Februar, noch extrem mehr gewachsen auch. Das sehen wir auch in der Art der Angriffe, die gerade stattfinden. Die Verantwortlichen vieler Firmen sagen, ja gut, ich bin ja nicht interessant genug für einen Angriff. Mhm. Warum sollte ein Hacker mich angreifen? Das hängt halt oftmals damit zusammen, dass das Verständnis nicht da ist, wer diese Hacker überhaupt sind, wie die vorgehen, was die eigentlich wirklich wollen. Und selbst der kleine, ich sag mal, CNC-Fräsbetrieb, der 5 Mitarbeiter hat, der halt irgendwelche Spezialteile für BMW oder irgendeinen anderen Hersteller fräst oder herstellt, ja, und damit verbunden ist mit dem Hersteller, mit dem größeren Hersteller, ist natürlich Ziel eines Angriffs.
Okay, das ist natürlich jetzt eine ganz wichtige Überlegung. Also wer kann denn überhaupt davon betroffen sein?
Also was wir im Moment sehen in den letzten 12 Monaten, ist das eigentlich so zu ziemlich jeder. Also es wird vom kleinen Handwerkerbetrieb bis hin zu den größeren Unternehmen. Natürlich sind größere Unternehmen interessanter. Da Hacker aber auch, sage ich mal, hochgradig automatisiert arbeiten heutzutage, finden die halt auch von Privatpersonen, von allen möglichen Leuten Daten. Wir haben letztens für einen Kunden bei einem Scan, da ging es um ein Corona-Portal, wo Daten in Dark Web veröffentlicht wurden, Zugangsdaten. Die haben wir dann gekauft offiziell auch, um zu sehen, was das ist. Und da waren es dann einfach die Zugangsdaten von einem Nutzer, der einen Corona-Positiv-Test hatte. Spannend war aber, was die Hacker auch über den alles gefunden haben. Also wir konnten dann einen Rückschluss schließen, der scheint Fotograf zu sein, der scheint illegale Software einzusetzen, der scheint dies und jenes zu tun. Also allein an den Daten, die wir gefunden haben dabei, würden wir locker 10 weitere Erpressungsmöglichkeiten interpretieren können. Die Daten wurden dann verworfen von uns, aber das ist also auch der kleine Privatmann mittlerweile.
Und die Auswirkungen sind allerdings oft existenzbedrohend, ne?
Das ist genau die große Problematik. Die Auswirkungen sind oftmals existenzbedrohend, denn wenn ich sowas habe, dann habe ich ja natürlich, sag ich mal, den privaten Mensch oder den kleinen Unternehmer, sag ich mal, der in Kontakt steht mit anderen, oftmals vertrauenswürdig und ähnliches. Und dann kann ich natürlich genau diese Themen nutzen, um eben Schadcode einzuführen und ähnliche Dinge tun zu können.
Wir haben vor einiger Zeit mal gesprochen über die Log4j-Sicherheitslücke. Da ging das auch gerade ganz, ganz groß rum. Im Moment liest man davon wenig, aber Sie sagen, das hat immer noch damit zu tun oder zum Teil kann das damit zu tun haben?
Ja, also zum Teil hängt es damit immer noch zusammen. Ja. Für uns ein bisschen erschreckend. Wir hatten im Dezember 2021 ja sehr stark informiert über die Log4j-Lücke, hatten ja auch hier das gemeinsame Interview. Ja. Im Moment gibt es, würde ich mal sagen, 30% der Angriffe nutzen immer noch Log4j aus. Das heißt, Unternehmen haben diese Log4j-Lücke immer noch nicht geschlossen, was halt jetzt nach mehr als einem Jahr eigentlich gar nicht mehr der Fall sein kann. Aber das ist ein ganz großes Thema, dass halt oftmals Sicherheitslücken nicht geschlossen werden, auch wenn sie bekannt sind. Und auch das ist eine Thematik, die sehen wir sehr oft. Wir führen sehr viele Scans über Unternehmen durch, wo wir einfach sehen, was da ist. Im Schnitt finden wir 50 bis 100 Schwachstellen, die bekannt sind, die dokumentiert sind, aber trotzdem nicht geschlossen sind.
Aber wie kommt denn das? Also das ist ja so unverständlich. Also warum sind denn da so viele Verantwortliche passiv?
Die Verantwortlichen sind gar nicht passiv. Also die Verantwortlichen haben natürlich ihre Dienstleister, ihre IT-Abteilung. Ja. Man hat alles, was man hat an Informationen, die die Basis dafür bilden, aber halt eben nicht allumfassend. Und das ist das ganz große Problem. Da wird oftmals irgendeine kleine Software eingesetzt, die dann diese Lücke hat. Man schaut halt auf die großen Systeme. Natürlich gucken die Unternehmen, dass ihre Systeme von Microsoft, von VMware alles gepatcht ist. Aber irgendwelche kleine Softwaremodule, die im Einsatz sind, da weiß ich gar nicht, was im Einsatz ist. Und das ist das, was wir sehr stark sehen, dass überhaupt keine Übersicht mehr da ist. Das hatten wir auch in unserem allerersten Interview, das wir mal geführt hatten. Ja. Da haben wir die gleiche Thematik gehabt. Viele wissen gar nicht, was meine IT-Systeme tun. Die kennen ihre Infrastruktur nicht. Und wenn ich die nicht kenne, wenn ich nicht weiß, welche Module wo im Einsatz sind, dann laufe ich genau in das Problem, dass so eine Schwachstelle über Jahre hinweg einfach offen bleibt.
Okay, dann kann es also Glück sein für jemanden erstmal, dass jahrelang nichts passiert.
Genau.
Aber es muss gar nicht ein so strategischer Angriff sein, dass jemand sagt, ich suche mir genau das Unternehmen aus, die werde ich erpressen, sondern also man kann auch einzelne Komponenten nutzen oder genau. Verbindungen zu anderen oder wenn es nur die E-Mail-Kontakte sind.
Genau, es sind heutzutage ganz, ganz kleine Komponenten, die genutzt werden. Das ist also gar nicht mehr so der Angriff 1:1 auf die Firewall, also den gibt es so nicht mehr. Also und Unternehmen hören wir immer noch sehr oft, ja, wir haben eine Firewall, damit ist alles gut. Nein, also damit ist es nicht gut, denn eine Firewall, sage ich mal, ist ein Mittel zum Zweck. Aber die Angriffe passieren ja ganz anders. Und ich erwische die Leute heute über private Themen oder sonst irgendwas. Ja, wenn ich halt jetzt, sag ich mal, weiß, dass jemand im Einkauf bei einem großen mittelständischen Unternehmen tätig ist, dann versuche ich den privat zu hacken. Und wenn ich den privat habe, dann kriege ich darüber eventuell auch die Zugangsdaten für seinen Firmenaccount.
Okay.
Und dann bin ich drin.
Das heißt, das klingt ja erstmal fast so, als könnte man dann gar nichts tun. Also wenn Unternehmen sagen, wir haben alles aktuell, wir arbeiten in der Cloud, wir haben super sichere Passwörter, die sich kein Mensch merken kann und so weiter. Und sie sagen, ja, aber das reicht doch alles nicht.
Das reicht doch tatsächlich alles nicht. Ja. Das geht weitaus mehr mittlerweile. Ich muss genau wissen, welches System ich habe. Die muss ich im Blick behalten. Das ganze neue Thema, es gibt so ein neues, Modewort, nennt sich Zero Trust Network, dass ich halt wirklich, sag ich mal, einfach gar nichts mehr vertraue in der ganzen IT-Welt. Für uns ist es ein Stück weit ein Modewort, weil technologisch gab es die Dinge schon lange. Ja, sie hießen nur anders. Mhm. Multifaktor ist so ein schönes Beispiel. Wenn ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe, ist mein Schutz halt exponentiell in die Höhe getrieben schon. Weil wenn ein Hacker meinen Benutzernamen, mein Kennwort im Dark Web findet, mit dem er sich erfolgreich bei mir anmelden kann, habe ich schon ein Problem. Habe ich einen Multifaktor, den zweiten Faktor kann er nie haben.
Das kann man ganz kurz erklären. Das ist das, wenn ich mich irgendwo einloggen will.
Genau, dass dann entweder eine SMS kommt, ein Zahlencode kommt oder in irgendeiner App quasi eine Meldung kommt, die ich bestätigen muss. Genau.
Ah, ja.
Das ist diese Multifaktor-Authentifizierung.
Das ist tatsächlich sicher?
Das ist extrem sicher, ja. Es hilft auf jeden Fall eine Hürde mehr.
Ja.
Und die ist halt schon exponentiell mehr. Aber wenn wir uns anschauen, im Moment bei den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, würde ich mal sagen, 15% nutzen Multifaktor-Lösungen Stand jetzt.
Ah ja.
Weil es ist halt auch umständlich. Weil wenn ich mich halt irgendwo anmelden muss und jedes Mal meinen zweiten Faktor brauche, wir hören dann immer, ja, das ist ja viel zu umständlich für meine Mitarbeiter.
Ja.
Gut, wenn ich es einfach belasse, bleibt es dem Hacker auch einfach.
Und das ist nicht so ein Einzelfall mehr, wenn man hier was mitbekommt, da gab es eine Cyberattacke, da gab es eine, sondern für Sie ist das Alltag?
Das ist Alltag, also das ist systematisch. Auch was wir tagtäglich sehen, eben in Scans und in Bewertungen, die wir von Unternehmen durchführen. Ich muss halt verstehen, was ein Hacker tut und ich muss verstehen, wie ein Hacker vorgeht. Wenn ich dieses Verständnis gar nicht habe, wer diese Hacker sind und was die tun, dann kann ich auch schwer Abwehr dafür abschaffen oder mich wirklich ordentlich schützen.
Ja.
Das ist die ganz große Problematik dabei.
Was kann denn jemand jetzt konkret tun? Also ein Geschäftsführer sieht zu, ein CEO sagt, oh Mann, da könnte sein, dass es bei uns vernachlässigt ist. Ich kümmere mich mal darum. Was soll der dann tun?
Also primär ist es wichtig, erstmal einen Blick zu haben, quasi, den der Hacker hat. Das ist eine Sache, das sehen wir im Moment immer als Wichtigstes. Denn alle Informationen, die über mein Unternehmen frei verfügbar sind, im Internet, gut, die sind einfach, die kann ich bei Google finden. Im Deep Web, das ist das Surface Web quasi, das ist ja unten ein Stück weit unter dem Deep Web liegt, das nicht so einfach zu finden ist, und im Dark Web. Ich muss wirklich wissen, welche Informationen sind über mein Unternehmen dafür überhaupt verfügbar. Weil wenn im Dark Web schon Zugangsdaten liegen, Schwachstellen liegen oder Softwaredaten liegen oder sogar schlimmstenfalls schon Daten zum Kauf angeboten werden, auch das sehen wir tagtäglich, dass Unternehmen im Dark Web schon Daten angeboten werden, dann ist das Unternehmen noch gar nicht angegriffen. Also es ist zwar schon angegriffen, aber es ist noch nicht offiziell. Das Unternehmen weiß es noch gar nicht. Das ist eigentlich die schlimmste Art und Weise, weil wenn nämlich die Daten verkauft werden können im Dark Web von einem Hacker, dann wird es nie an die Öffentlichkeit kommen. Dann wird es nie diese Ransomware. Diese Ransomware-Verschlüsselung ist ja bei Hackern nur, ich sag mal, das letzte Mittel zum Zweck.
Vielleicht erklären wir das auch nochmal ganz kurz. Ransomware ist das also?
Ransomware ist im Endeffekt, ich hole mir einen Virus rein und der verschlüsselt dann im Hintergrund die ganze Zeit meine Festplatten.
Ja.
Und irgendwann wird quasi der Schalter umgelegt, dann sind alle Daten verschlüsselt, dann wird ein Lösegeld erpresst. Und wenn ich das Lösegeld bezahlt habe, bekomme ich den Entschlüsselungskey. Das Geschäftsmodell funktioniert. Wenn ich bezahle, bekomme ich den auch tatsächlich.
Mhm.
Und danach funktioniert wieder alles. Das ist, sage ich mal, ein Geschäftsmodell, das funktioniert, mit dem schon Milliarden erwirtschaftet werden. Also die Schätzung letztes Jahr ist fast bei 1 Billion Dollar, die durch Erpressungsgelder erwirtschaftet wurden, weil die Grauzone ist halt sehr hoch. Nicht jede Firma schreibt darüber, wenn sie erpresst wurde.
Ja, eben.
Das ist der eine Fall. Der aus unserer Sicht viel schlimmere Fall, und das ist der passiert, wenn Daten abgegriffen werden und verkauft werden können. Weil wenn ich von einem Unternehmen als Hacker Datenzugang habe und ich verkaufe die im Dark Web und ein Mitbewerber zahlt viel Geld dafür, das haben wir sehr viel aus dem asiatischen Bereich, dass halt China sehr viel Geld dafür bezahlt, die Konstruktionszeiten zu bekommen, dann fließen diese Daten über Jahre hinweg ab. Aber es findet nie eine Verschlüsselung der Daten statt. Weil das, was wir in den Medien sehen, ist ja meistens, die Systeme sind lahmgelegt, weil sie verschlüsselt wurden. Wenn die Daten im Hintergrund verkauft werden, das kriegt ja keiner mit. Ach, und das ist das viel Schlimmere
aus unserer Sicht. Die andere Variante, das heißt, es kann sein, dass das Unternehmen gar nichts davon weiß.
Genau, also das sehen wir oft, dass Daten wirklich verkauft werden. Und das ist halt aus unserer Sicht ein ganz bitteres Thema, weil die Daten fließen ja ab, ohne dass ich es merke.
Oh ja.
Und Verschlüsselung ist, wie gesagt, nur so, wenn halt nichts mehr geht, dann erpresse ich das Unternehmen.
Ja.
Ist der schlimmere Fall, klar, der natürlich öffentlichkeitswirksam ist. Die Daten, die verkauft werden, sind eigentlich aus unserer Sicht die viel größere Gefahr, die aber oftmals Unternehmen gar nicht sehen, weil sie ja noch keine Expedition oder keine Auswirkungen haben im täglichen Geschäft.
Die also Daten, das ist einfach weg. Ein Thema für Stunden, aber vielleicht für heute abschließend nochmal kurz. Also was gilt es jetzt konkret zu tun? Was soll jemand tun, der sagt, ich bin verantwortlich für mein Unternehmen? Was mache ich jetzt?
Ich muss einfach wirklich die gesamte Information über meine Systeme haben. Ich muss wissen, was tun meine Systeme, wohin kommunizieren meine Systeme, was ist eigentlich das Normal bei uns. Ja?
Ja.
Und auf der anderen Seite, ich muss wirklich verstehen, wie ein Hacker Informationen beschafft und welche Informationen hat er über mich. Die brauche ich ganz dringend. Wenn ich die nicht habe, keine Sicherheit.
Vielen Dank, Markus Heinrich. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.